Das war ein sehr schöner Auftakt zum Erzählen aus meinem Leben, denn die größte Tat Gottes in meinem Leben war, dass er einen Sünder selig gemacht hat. Davon will ich Ihnen nachher gerne erzählen. Und dazu ist unser Herr Jesus Christus gekommen. Lassen Sie uns zum Anfang noch miteinander beten. Herr Jesus, nun möchte ich gerne deinen Ruhm verkündigen, möchte von dir reden, was du tust. Ich danke dir, dass du mein Leben errettet hast vom Verderben. Ja, du hast einen Sünder gekrönt mit Gnade. Ich preise dich darüber und ich danke dir, dass wir davon erzählen dürfen, weiter sagen können, du bist ein guter Herr, segne du uns jetzt auch diese Stunde. Amen. Verehrte Schwestern, liebe Bibelschülerinnen und liebe Brüder, heute Morgen habe ich Sie nicht gesehen. Das war etwas schwierig und darum habe ich Sie heute Morgen auch nicht angeredet. Ich bitte um Nachsicht. Es ist mir noch nie passiert, dass ich eine ganze Stunde aus meinem Leben erzählen soll. Und da habe ich gedacht, was sagst du da? Und wissen Sie, womit ich am meisten Schwierigkeiten hatte? Zu überlegen, was ich weglasse. Aber bevor ich jetzt einsteige, auch in das Thema, habe ich gedacht, ich muss Ihnen doch wenigstens ein paar Takte sagen, was ist das Brüderhaus Tabor? Denn indirekt werde ich das daher nicht erzählen. Da erzähle ich zwar was von Tabor, aber was ist Brüderhaus Tabor? Viele von Ihnen kennen es, einige waren sogar schon bei uns, auch zu Gast, und eine Schwester hat mich auch begrüßt. Ich hätte sie sicherlich nicht herausgefunden, weil ich ein ganz schlechtes Personengedächtnis habe. Brüderhaus Tabor ist das männliche Gegenstück gegen die 6 Mutterhäuser des Deutschen Gemeinschaftsdiakonieverbandes. Wir haben also 6 Mutterhäuser und ein Brüderhaus. Und wir bilden junge Männer aus und haben eine dreifache Ausbildung, einmal die zur Diakonie, etwa 5 Semester, dann zur gemeindebezogenen Arbeit, Theologie, dann 8 Semester und für die äußere Mission ist der gleiche Ausbildungsgang vorgesehen, nur anschließend gibt es dann noch eine Zusatzausbildung, meistens dann hier in Korntal für die Missionare. Das sind die 3 Schienen unserer Ausbildung und dann haben wir noch jedes Jahr einen Verlobtenkolleg. Wir haben eine Seltenheit, die es wohl in den Brüdernhäusern kaum noch gibt, dass die, die verlobt sind, unsere Brüder, ihre Verlobte für ein halbes Jahr, also für ein Semester, ins Brüderhaus schicken. Und das ist verbindlich, das ist nicht freigestellt, weil wir gerne als Familie zusammenleben möchten. Und wer nie durch Tabor gegangen ist, dann könnte es sein, dass die Frau nachher sagt, du und dein Brüderhaus. Und sie nimmt sich raus und das wäre schade. Aber wenn sie ein halbes Jahr mit uns dort auch studiert hat, natürlich ein ausgesuchtes Programm, die muss dann nicht Griechisch und Hebräisch lernen, aber immerhin ein ausgesuchtes Programm, dann weiß sie in etwa, was das Brüderhaus Tabor ist und man lebt ganz anders zusammen. Ja, selbst wenn die Brüder schon in die Ewigkeit gerufen wurden und die Witwen alleine da sind, kommen die ins Brüderhaus, selbstverständlich. Wir bieten unseren Brüdern, wenn sie in der Ausbildung fertig sind, 10 theologische Rüstwochen an. Das heißt, ich muss es anders sagen, jeder darf in eine theologische Rüstwoche kommen. 10 davon pro Jahr bieten wir an, es sind immer die gleichen. Damit alle das gleiche Thema, den gleichen Inhalt durchbekommen. Das ist eines meiner Hauptaufgaben, die theologische Weiterbildung und die seelsorgliche Begleitung der ausgebildeten Brüder. Im Seminar helfe ich natürlich auch mit. Ich habe etwa so knapp einen halben Lehrauftrag. Das macht mir sehr viel Freude, aber sehr viel Zeit schluckt dann eben doch auch die Verwaltung. Ja, was soll ich hier noch schnell sagen vom Brüderhaus? Dass wir bauen, ja. Ein Reich-Gottes-Werk, das nicht irgendwann und wo immer wieder bauen will, ist wohl nicht gesund. Aber davon werde ich Ihnen vielleicht nachher noch mal erzählen. Ja, es ist gar nicht so einfach, wenn man wächst und wächst und hat so alte Häuser. Ich freue mich ja so sehr, ich habe mir das alles hier angesehen, dass Sie aus dem Dorf rausgekommen sind. Wir haben so alte Häuser und die wachsen nicht mit. Unsere Bruderschaft ist jetzt mit den Frauen auf etwas über 930 Glieder gewachsen. Und die muss man ja dann auch irgendwann unterbringen, wenn wir Feste und Feiern haben und ja Verwaltung und das Ganze. Wir haben dann ein neues Seminargebäude gebaut, danach ein Brüderwohnhaus und jetzt müssten wir eigentlich ein Verwaltungsgebäude bauen. Da stehen wir noch davor. Sparen und sparen und sparen. Denn wir werden ja nicht irgendwo staatlich unterstützt, sondern wir leben von den Spenden. Und mit etwa 60% unterstützt uns auch die Bruderschaft. Denn unsere Brüder heiraten, verdienen dann Geld und spenden dann, damit wieder junge Leute ausgebildet werden können. Im Hause sind immer so zwischen 40 und 50 junge Brüder. Und dann plus Verlobte. So, ich denke, das soll jetzt mal reichen. Ja, vielleicht, da bin ich gefragt worden, wo kommen die denn her? Kommen die alle aus dem Marburger Werk? Nein, viele kommen aus dem Marburger Werk, aber nicht alle. Es kommen aus dem Landeskirchenbereich, aus freikirchlichem Bereich, aus ganz Deutschland. Das sortiert sich jetzt auch, die neuen Bundesländer sind dabei. Also es ist sehr unterschiedlich, wo die jungen Leute herkommen. Wichtig sind uns diese 4b, die im Pietismus schon immer wichtig waren. Bekehrt, bewährt, berufen und begabt. Darauf achten wir sehr, dass das auch geschieht. Und da sortieren wir auch, ja, noch müsste man doch hinzufügen, und gesund. Auch die psychische Gesundung ist ein wichtiger Faktor. So, damit mal genug. Ich habe einen Text beziehungsweise ein Thema gewählt, durch Glauben Leben gestalten. Und möchte dazu aus Hebräer 11 etwas zitieren. Wissen Sie, dass im ganzen Neuen Testament es nur einen Versuch gibt, Glauben theoretisch zu definieren? Und das steht Dieser Vers ist nur ein ganz kleiner Vers, steht in Hebräer 11, Vers 1. Ich weiß jetzt nicht, kriegen wir ihn auswendig hin? So ist nun der Glaube eine gewisse Zuversicht des, das man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Punkt, das war's. Die einzige Möglichkeit, theoretische Definition zu finden über Glauben, steht in diesem Kapitel im ersten Vers. Oberflächlich betrachtet könnte man annehmen, Glauben heißt hier nicht sehen und doch glauben, also etwas Unwirkliches nur in meinem Inneren vorhanden, für andere nicht sichtbar, noch beurteilbar. Wer kann schon sehen, ob er glaubt oder nicht? Bestenfalls für den innerkirchlichen Gebrauch bestimmt. Aber in dieser Welt der Tische und Bänke nicht darstellbar. Halt, würde der Hebräerbriefschreiber sagen und uns zurufen, ich will euch dieses innere Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht, in diesem Kapitel zeigen, sichtbar machen. Ich will euch Glauben zum Anfassen vor Augen führen. Und dann verlässt der Schreiber alle theoretischen Glaubensdefinitionen, und was zeigt er uns? Er zeigt uns Menschen, Menschen des Glaubens, Menschen, die durch den Glauben ihr Leben gestalteten. Und ich gebe jetzt mal verkürzt einiges aus diesem Kapitel wieder. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welten durch Gottes Wort erschaffen wurden. Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer als Kain. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt. Durch den Glauben ehrte Noah Gott und baute die Arche zur Rettung seines Hauses. als er ein göttliches Wort über das, was man noch nicht sah, empfangen hatte. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam und zog aus seiner Freundschaft. Er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Durch den Glauben segnete Isaak, durch den Glauben segnete Jakob seine Nachkommen. Durch den Glauben weigerte sich Mose, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, und durch den Glauben war Mose bereit, Nachteile zu erleiden. Durch den Glauben führte er sein Volk durch das Rote Meer wie durch trockenes Land, die Ägypter versuchten's auch und ertranken. Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos und so weiter. Und dann benutzt der Schreiber den Zeitrafferstil, um über Gideon, Barak, Simson, David, Samuel und die Propheten zu berichten, wie sie durch den Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißung erlangten, der Löwen Rachen verstopften. So können wir es in Vers 32 lesen. Und plötzlich, ganz unerwartet, schlägt der Ton um. Man meint, man habe sich verhört. Die Helden des Glaubens wurden geschildert. Und jetzt auf einmal kommt ein ganz anderer Ton. Andere aber sind zu Tode gefoltert worden. Wieder andere haben Spott und Geißelung und Gefängnis erlitten. Sie sind gesteinigt, zersägt und durch Schwert getötet worden. Sie haben Mangel, Trübsale und Misshandlungen erduldet. Halt, würde ich jetzt sagen zum Hebräerbriefschreiber. Da stimmt was nicht. Sind das auch Glaubenshelden? Die haben doch wohl nicht richtig geglaubt, oder? Dann wäre ihnen das doch nicht widerfahren. Jetzt erzählst du doch lauter Niederlagen und Pleiten. Und dann fährt er weiter im Text und sagt, diese alle, sowohl die, die durch Glauben Königreiche bezwungen haben, wie auch die, die ihres Glaubens willen zersägt wurden, diese allen haben durch den Glauben bei Gott Anerkennung gefunden. Das war Glaube zum Anfassen. Er wird sichtbar in der Gestaltung des Lebens, und wenn Glaube im Leben nicht ablesbar ist, dann ist er tot. Gott also gestaltet Geschichte durch Menschen des Glaubens. Ich möchte nur, bevor ich jetzt aus meinem Leben erzähle, vor einem großen Missverständnis noch warnen. Gott braucht meinen Glauben nicht, damit er mir helfen kann. Gott ist stark und groß genug. Er braucht meinen Glauben nicht als Hilfe, aber ich brauche den Glauben, um überhaupt zu Gott zu kommen. Gott zugewandt leben, das heißt ja wohl Glauben. Gott zugewandt leben, lernen, feiern wie heute. Gott zugewandt leiden, auch das gehört dazu. Und ein weiteres Missverständnis: Ich kann mit Glauben nicht Gott vor meine Wünsche spannen. Also richtig geglaubt, und dann wird er mir alles geben, was ich wünsche. So, dass ich meinen Glauben vor Gott aufpusten müsste, dass er groß erscheint, und dann kann ich mir irgendwie Gott verfügbar machen durch Glauben. Richtig geglaubt, und dann habe ich keine Krankheit mehr, und dann sind die Probleme weg. Nein, Gott will, dass ich an ihn glaube, damit ich für ihn verfügbar werde. Das ist seine Glaubensgeschichte. Und nicht glaube nur und dann wird alles gut, sondern andere aber, die haben einen anderen Weg erlitten. Und es gibt durchaus unterschiedliche Glaubenswege. Die gibt schon in der Bibel. Jakobus, der Bruder des Johannes, kam nur einmal ins Gefängnis und dann wurde er getötet. als ganz junger Apostel. Und Petrus? Apostelgeschichte 12. Den musste der Engel wecken. Der wurde zweimal aus dem Gefängnis geführt. Und wenn wir fragen, ja Herr, warum den und den anderen nicht? Oder denken Sie an Johannes 21, wo der Herr dann dem Petrus sagt, und führen, wohin du nicht willst. Das deutet er aber auf den Tod, den er sterben würde, den Märtyrertod. Und was sagt der Petrus? Herr, wenn ich so den Weg geführt werde, was wird mit Johannes? Und der Herr sagt, was geht es dich an? Das heißt, es gibt kein Recht auf Gleichbehandlung bei unserem Herrn. Und darum ist auch mein Zeugnis und mein Leben nicht wiederholbar. Es gibt kein Recht auf Gleichbehandlung. Und ich staune manchmal, was Gott manchen Familien zumutet und wie sonnig und leicht es in anderen Familien geht. Das muss hingenommen werden. Das so als Vorbemerkung zu diesem Thema durch Glauben Leben gestalten. Also zwei Schwergewichte, wie Gott durch Glauben mein Leben gestaltete, das heißt, wie er mich für sich verfügbar machte, und das andere Ton soll sein, dass mein Leben transparent wird für sein Handeln. Denn wie viel Mühe hat Gott sich gemacht in Jesus Christus und durch viele Menschen, um mich auf den Weg zu bringen. Ich möchte Ihnen zunächst Gottes drei Pädagogen vorstellen, die er zur Erziehung für mich einsetzte. Erstens Vorbilder, zweitens Schmerz. Der Schmerz ist ein guter Pädagoge Gottes. Drittens Güte Gottes. Und dann möchte ich erst mal aus meiner Familie, also aus meinem Elternhaus erzählen. Denn jede Geschichte hat ja eine biografische Seite und vieles meiner sogenannten theologischen Ansätze sind nicht ohne Biografie zu denken. Und was man manchmal so schnell als Theologie verkauft, da steckt immer eine Menge Biografie drin. Also meine Eltern waren bereits verheiratet und hatten zwei Kinder, ich habe noch zwei ältere Schwestern. Dann erst kamen sie zum Glauben. Und dann fingen sie an zu beten, Herr, schenk uns doch einen Sohn, den wir dir gerne für den Dienst weihen möchten. Und meine Tante, also die Schwester von meiner Mutter, und noch eine Diakonisse aus dem Marburger Werk, es war eine Freundin von den beiden Frauen, die beteten nun eifrig, dass doch ein Sohn auf die Welt kommen möge, der in den Dienst gehen soll. Welch ein Segen, wenn man Eltern hat, die so beten können. Ich kann nichts dafür, das ist ein Geschenk Gottes. Mein Vater ist im Krieg geblieben. Ich war damals 9 Jahre, als ich ihn zum letzten Mal sah. Ich habe nur schwache, aber schöne Erinnerungen an ihn. Den ersten Eindruck vom Glauben im Leben meiner Mutter bekam ich 1945, als das Dritte Reich zusammenbrach und der Russe bei uns einmarschierte. Ich komme aus Ostpreußen. Die Männer waren im Krieg. Und jede Nacht die Schreie in den Häusern, Frauen wurden vergewaltigt, Menschen erschossen und so auch bei uns. Aber nicht in unserem Hause. Seltsamerweise hatten sich Nachbarn, die früher nicht so viel vom Glauben hielten, die uns sogar etwas verspottet haben, weil auch mein Vater nicht in der Partei war. Ich empfand das als Kind schlimm. Ich weiß jetzt, dass er Durchblick für die Dinge hatte. Haben sie über uns gespottet, und als der Russe drin war und wir uns einfach ausgeliefert fühlten an ihn, dann zogen die aus ihren Häusern raus und kamen zu uns. Und ich sehe noch, wenn die Russen dann wieder nachts reinkamen und wollten die Frauen haben, wie dann die Nachbarin das Gesangbuch meiner Mutter brachten, Frau Hopp, beten Sie doch, Frau Hopp, beten Sie doch. Das hat mich als Kind ganz tief beeindruckt, denn auch ich hatte wahnsinnige Angst. Und jetzt zu sehen, wie meine Mutter und meine Tante, wir waren über 20 Leute in diesem Haus mit Nachbarn, wie sie eigentlich nur noch zu Gott flehten, und in unserem Hause ist keine einzige Frau vergewaltigt worden. Wir sind ein paar Mal an die Wand gestellt worden. Ich habe ein paar Mal in Gewehrläufe geschaut. Aber erschossen worden ist auch keiner. Frau Hopp, beten Sie doch mit Bibel und Gesangbuch. Die Russen bezwungen durch den Glauben. Das war mein erster Eindruck vom Glauben. Und da habe ich gemerkt, da ist was, da ist ein Halt. Und das spüren die Menschen. Und das brauche ich, das muss ich irgendwo haben. Das wusste ich. Ich hatte ein zutiefst, ja ein tiefes Verlangen, Gott mein Vertrauen zu schenken. Wir wurden dann aus unserer Heimat vertrieben. Innerhalb von 2 Stunden mussten wir alles verlassen. Ich erzähle jetzt nicht alles so ausführlich. Wir fanden uns dann wieder später im Westen. Meine 16-jährige Schwester haben die Russen bis nach Sibirien geschleppt. Sie kam dann typhuskrank nach Hause. Wir haben uns dann im Westen wiedergefunden und wieder getroffen. Und ich hatte in dieser Zeit viel Entbehrungen erlitten und hatte ein großes Nachholbedürfnis, besonders nach der Währungsreform, als es wirtschaftlich wieder aufwärts ging. Ich war inzwischen auch ein Teenager geworden und ich wollte leben. Auf einmal empfand ich das Leben meiner Mutter, ihr Glaubensleben, anstößig. Denn alles, was mir Spaß machte, das war verboten aus christlicher Sicht. Und alles, was ich tun sollte aus christlicher Sicht, dazu hatte ich keinen Spaß. Bibel und Kirche und sowas, hatte ich keinen Spaß dran. Ich hatte kein Organ, trotz allem Erleben, für Gottes Wirken. Ich habe mir dann mein Leben gesucht im Sportverein. War eine schöne Zeit, will ich nicht missen. Gute Kameradschaft kennengelernt. Aber das war zu wenig, das kann ja nicht alles sein. Ich hatte so einen Hunger, ich möchte mal sagen, so ein schwarzes Loch in meiner Seele. Da stopfte ich alles rein, was ich nur reinstopfen konnte. Dann hieß es, wir machen eine Theatergruppe. Wer macht mit? Und ich war sofort von der Partie. Theater spielen, das war eine Lust. Und ich spielte gerne Theater. Sehr häufig auch zu Hause, Einzelrolle. Thema der Unschuldige. Die Mutter hat's geglaubt. Ich habe ihr viel Theater vorgespielt. Sie ahnte nicht, was da sonst so in meinem Leben ablief. Und dann hieß es, ja, wir machen eine Tanzkapelle auf. Wer macht mit? Na, ich war dabei. Und dieser erbetene Sohn, statt einen Ruf in den Dienst zu bekommen, wird Tanzmusiker. Das war was für meine Mutter. Das war das Kontrastprogramm zu ihrem Glaubensleben. Wir waren 2 Welten. Und wenn meine Mutter nur Luft holte, ging ich schon in die Luft. Wir verstanden uns überhaupt nicht und ich konnte es nicht verstehen, dass ausgerechnet ich so eine fromme Mutter haben musste. Ich habe 2 Szenen noch in guter Erinnerung. Es war wieder an einem Abend, als ich wegging mit meinem Instrument und meine Mutter nur traurig sagte, gehst du schon wieder weg? Und sie wollte nur sagen, komm nicht so spät, da bin ich schon an die Luft gegangen, denn ich wusste ja, wie spät es wird. Anständige Leute kommen früh nach Hause, morgens um 4. Das war so mein Leben und ich knall die Tür zu und gehe. Guckt noch mal so zurück, oben am Fenster und dann fällt die Gardine zu. Ich sehe aber noch das verweinte Gesicht meiner Mutter. Den Blick werde ich nie vergessen. Welch eine Trauer in ihrem Gesicht war. Und ich wusste jetzt eins ganz genau. Du sitzt jetzt auf der Bühne, machst Musik und sie sitzt zu Hause und betet. Das war unerträglich. Das hat mich innerlich fast zerrissen. Und dann noch eine andere Szene, wo Gott nach meinem Herzen griff. Also hier war es der Schmerz, ja? Das Leiden meiner Mutter hat mein Herz angerührt. Nicht ihre Worte, wenn sie mit mir schimpfte. Das ging nicht, das ging hier rein und da raus. Noch eine andere Szene. Ihre Schwester, also meine Tante, kam öfter auf Besuch. Und das war auch so eine fürchterlich fromme Frau. Und dann brachte die auch immer ihre Bibel mit und dann saßen die da und ich sagte dann nur, na, bibelt ihr schon wieder? Und lasen die Bibel und hatten ganz besonders immer die Texte vor sich von der Wiederkunft Jesu. Und die zwei freuten sich auch noch daran. Das war mir ganz unbegreiflich, mir war das ungeheuerlich, das Thema, denn eins wusste ich, so viel Evangelium hatte ich geschluckt, wenn Jesus wiederkommt, bin ich nicht dabei. Ich konnte ja nicht glauben, ich war nicht sein Eigentum. Dann habe ich immer Reis ausgenommen, denn das wollte ich nicht allzu lange auf mich wirken lassen. Meine beiden älteren Schwestern standen auch noch nicht im Glauben, und der erbetene Sohn erst recht nicht. Ich war sehr weit weg. Aber die Gebete einer Mutter verfehlen ihre Wirkung nicht. In mir keimte etwas auf, was Mutter nie wusste. Ein Heimweh. Ein Heimweh nach Gott. Und raten Sie mal, wann ich anfing zu beten. Immer wenn ich morgens nach Hause kam, nach einer durchtanzten Nacht, dann schmiss ich mich auf mein Bett und manchmal habe ich auch geheult. Als Mann wird man das ja nicht gerne sagen. Ich war enttäuscht, das war doch nicht das Leben. Und dann fing ich an zu beten. Und ich wusste, da ist jenseits etwas, wo ich nicht rankomme, was wirklich anderes Leben sein muss. Heimweh, ich schreibe es den Gebeten meiner Mutter zu. Und wie es vom Heimweh zur Heimkehr kam, will ich Ihnen erzählen. Ich bin manchmal in die Kirche gegangen, aber nur um meine Mutter zu erfreuen. Immer wenn ich sie betrübt habe, dann wollte ich was wieder gut machen und habe dann gesagt, ich gehe mit dir am Sonntag in die Kirche. Das war so das Wort der Entschuldigung. Denn entschuldigen konnte ich mich nicht. Das brachte ich nicht fertig. Und sie war dann immer froh, wenn ich mal mitkam. Aber es war nicht die Zeit, das sprach mich nicht an. Ich habe die Hüte der alten Frauen gezählt oder irgendwas. Ich weiß nichts von dieser Verkündigung, obwohl wir einen sehr guten Pfarrer hatten. Das weiß ich hinterher, aber es sprach mich nicht an. Erst als dieses Heimweh so da wuchs, da merkte ich, ich habe ein anderes Organ für Gottes Wort. Und dann hieß es, eine Evangelisation kommt. Und kommst du mit? Das war die Anfrage, die zarte Anfrage meiner Mutter, sehr vorsichtig vorgetragen, damit ich ja sie nicht verprelle. Ich habe gedacht, geh gleich am Anfang einmal mit, dann bist du dieses Lästige los. Und so ging ich auch. Saß in der letzten Reihe, ich ging natürlich nicht mit meiner Mutter zusammen, wenn mich meine Freunde sehen, mit meiner frommen Mutter, in eine fromme Versammlung, also da hätte ich mich geschämt, ich bin da so rumgeschlichen, dass das keiner gesehen hat und dann schnell rein, ja, und dann saß ich auch als einziger junger Mann bei ziemlich vielen erwachsenen Leuten, hinten so in der letzten Reihe und hörte zu. Und der Prediger vorne, der redete von Jesus, als wenn das alles wahr wäre. Und plötzlich kriegte dieses Heimweh eine Richtung auf Jesus. Und statt am nächsten Abend wegzubleiben, sagte ich meinen Freunden ab und ging freiwillig. Und ich ging den dritten Abend, den vierten Abend, die ganze Woche. Ich habe noch nie meine Mutter so glücklich gesehen. Als sie merkte, ich kam von selbst. Und sie sagte auch gar nichts. Auch selten. Und ich bin dann am letzten Abend dort zurückgeblieben und der Prediger, der dort gepredigt hat, ich fand das alles so furchtbar spannend, aufregend, das zog mich an. Erst viel später habe ich gemerkt, so spannend war der gar nicht. Ich habe andere dann lieber gehört, aber wenn Gottes Stunde gekommen ist, dann ist das spannend, dann ist man da. Der Prediger lud dann ein, zurückzubleiben. Wer den Glauben an Jesus haben möchte, kann kommen. Er wolle mit ihm beten. Ich zitterte am ganzen Körper, ähnlich wie damals in den Nächten, als die Russen kamen und da waren. Ich zitterte. Und dann weiß ich nur noch zwei Dinge. Ich bat Gott um Vergebung meiner vielen Sünden. Und dann kam der Satz, ich möchte so glauben wie meine Mutter. Das war's. Im Grunde genommen war das immer Vorbild. Ich wollte das nur nicht, weil ich wusste, da muss ich mein Leben ändern. Aber jetzt war es da, ich wollte so glauben wie meine Mutter. Und Gott sprach mir diese Vergebung zu. Ich konnte glauben an diesem Abend. Es war zum ersten Mal Frieden in meinem Herzen. Ich ging raus, dort stand meine Mutter im Flur. Ich ging auf sie zu, hakelte sie ein. Und dann sind wir beide die Treppenstufen runtergegangen. Ich sehe die Treppenstufen heute noch, die waren aus Eichenholz. Als würde mir jede Stufe etwas zulächeln. So innerlich froh war ich. Und das Erste, was ich meiner Mutter sagte, und das hing wieder mit ihren Bibeln zusammen, mit meiner Tante, das Erste, was ich ihr sagte, Mutter, wenn jetzt der Herr Jesus wiederkommt, bin ich dabei. Die Angst war gewichen, eine Freude hatte Platz genommen und ich darf ihn heute bekennen, wenn ich hier ein Lieblingsthema habe, dann Wiederkunft Jesu. Das war gleich an der Wiege bei mir, bei der geistlichen Wiege stand das Pate. Die Freude, unser Herr kommt, die ist inzwischen eher gewachsen. Dann habe ich gemerkt, ich habe ja ein ganz anderes Zuhause. Meine Freunde dachten, ich bin übergeschnappt. Irgendwie ist er verrückt geworden. Und dann saß ich mit meiner Mutter zu Hause in unserer ganz kleinen Wohnung, war ja Nachkriegszeit. Sie wurde mir zur Freundin. Wir sangen die alten Heilslieder. Wir sangen zweistimmig. Auf einmal war es zu Hause schön. Ich entdeckte, dass da Blumen waren. Ich entdeckte Frieden zu Hause. Den habe ich früher gar nicht gespürt. Ich war so voller Unruhe. Und wo ich hinging, war auch die Unruhe. Es war eine sehr schöne Zeit, bis ich dann in den Dienst gerufen wurde. Aber ich möchte erstmal meine Geschichte aus meiner Familie zu Ende erzählen. Ich war dann schon längst im Dienst. Denken Sie an meine zwei Schwestern. Der am weitesten weg war und das verrückteste Leben führte, der kam zuerst zum Glauben. Lag da nicht eine Verheißung? Sie haben gebetet, meine Mutter, meine Tante und die Diakonisse, und Gott zog mich zuerst zu ihm. Und später, als ich schon längst im Dienst war, da hat der Pädagoge Schmerz an meiner Schwester, an meiner älteren Schwester gewirkt. Und durch schmerzliche Lebensführungen war sie total am Ende. Und ich als der jüngere und jüngste Bruder habe sie besucht, mit ihr geweint, mit ihr gelitten. Und da merkte ich auf einmal, hier wird was reif. Ich sprach sie auf Jesus hin an. Ja, wohin soll ich dann sonst gehen? Und dann durfte ich als der jüngere Bruder meiner Schwester den Weg zu Jesus zeigen. Das war ein Fest, das war eine Freude und für meine Mutter ein Glück. Jetzt war das zweite Kind dazugekommen. Aber meine jüngere Schwester, die nur 4 Jahre älter ist als ich, die war so brav, die bravste von uns allen, die brauchte sich gar nicht bekehren. Die war so gut und so lieb, aber die konnte nicht glauben. Und Mutter hat ein Leben lang für sie gebetet. Und ich habe mindestens 18 Jahre sie begleitet. Ich war 18 Jahre schon im Dienst. So lange ist das, war dann dazwischen. Und ich konnte wenig anbringen. Ich konnte auch nur glauben und leben. Denn bei den eigenen Verwandten, da ist nicht so gut predigen. Und ich weiß, es war die Krankheit und die Sterbestunde unserer Mutter. Und davon will ich Ihnen noch ein paar Takte erzählen. Ich war damals ja schon im Dienst, als Evangelist tätig. Und ich hatte eine Musikfreizeit, mit der ich dann die IC-Tagung gestalten wollte. 130 Sänger, Musikanten. Und mit denen wollte ich musikalisch die EC-Tagung, das war damals in Gunzenhausen, gestalten. Und ich hatte auch an einem Abend die Evangelisationsansprache. Da mitten hinein kam die Botschaft, ein Telegramm, Mutter schwer krank, wenn du kannst, komm. Ich habe telefoniert und ja, es sah wirklich ernst aus, sie hatte Krebs. Was soll ich machen? Ich war angefochten, 14 Tage Freizeit, dann sollte ich die EC-Tagung gestalten. Wenn ich jetzt wegfahre, fällt der ganze Chor um. Ich muss die alle nach Hause schicken. Wie geht das? Dann habe ich gemerkt, dass der Bruder im Christus oft stärker ist als der Christus in mir. Da bin ich zu einem Bruder und habe gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Es war der Bruder Karquil, der Hausvater dort. Und dann haben wir gebetet und Klarheit bekommen. Er sagt, Bruder, bleib. Und da habe ich zum ersten Mal das Wort buchstabiert, wer Vater oder Mutter mehr liebt denn mich, ist mein nicht wert. So schmerzlich habe ich mir das nicht vorgestellt. Und dann habe ich die jungen Leute gesammelt und wir haben jeden Abend gebetet, dass meine Mutter noch am Leben bleiben möchte, denn ich wusste, ihr Gebet war, ich möge sie in den letzten Tagen oder Stunden ihres Lebens begleiten. Und wenn ich jetzt aber nicht da war, Herr, erhalte mir meine Mutter. Und das brachte mich in eine solche Nähe zum Herrn. Ewigkeit leuchtete so in die Zeit hinein, wie ich so selten wieder erlebte. Und ich habe an dem Abend, als dann die Evangelisationsansprache war, ich glaube, mit einer solchen Nähe zur Ewigkeit gepredigt, wie ich es danach und davor nie wieder erlebte. Die 130 hatte ich zu Seelsorgehelfern geschult, die reichten nicht, ich habe nach vorne gerufen, um all die Gespräche aufzufangen. So viele Leute kamen an dem Abend zum Glauben. Und da habe ich gemerkt, es hat sich gelohnt, Vater oder Mutter nicht mehr zu lieben, sondern da zu bleiben. Und dann eilte ich ganz schnell nach Hause. Und meine Mutter war schon sehr apathisch. Die Schwestern sagten, sie redet kaum noch. Ich kam und begrüßte sie und sie nahm zusehends zu an Kraft, so dass wir über alles noch sprechen konnten. Ich konnte ihr Gottesworte vorlesen aus ihrer Bibel, die sie sich angestrichen hatte. Und sie sagte nur, ich will nicht mehr gesund werden. Ich will zu meinem Herrn. Ich freue mich auf Jesus und das angesichts von Schmerzen. Da kann man sich nichts mehr in die Tasche lügen. Das war Glaube, der das Leben gestaltet. Und das war Vorbild. Und ich kriegte wieder sowas wie Heimweh nach der Ewigkeit. Vielleicht verstehen Sie das nicht, wenn ich Ihnen was sage. Ich war so ein bisschen neidisch und dachte, sie kann's bald sehen. Nicht, dass ich nicht gerne lebe, verstehen Sie das nicht falsch. Ich lebe furchtbar gerne, aber sie kann Jesus bald sehen. So freute sie sich und ich wurde im Du musst uns noch segnen und ein Wort geben. Und dann kamen wir dort ins Krankenhaus und knieten um ihr Bett und sie hat uns alle gesegnet, ein Wort gegeben. Werde das nie vergessen. Es war eine segensreiche und wirklich heilige Stunde. Und dann wollte der Arzt mir Vorhaltungen machen, dass ich meine Mutter auf Sterben vorbereitet habe. Das sollte man einem Menschen nicht sagen. Und dann musste ich sagen, wissen Sie, Sie mögen was von Medizin und Technik und so verstehen, aber vom Glauben nichts. Und wie man einen Menschen vorbereitet, auch nicht. Haben Sie denn den Eindruck, meine Mutter fürchtet sich? Ja, das ist ja das Erstaunliche. Ich sage, darf ich ihm was verraten? Dann habe ich ihm etwas vom Evangelium bezeugt. Und die Schwester kam und weinte und sagte, ich habe noch nie so eine Frau sterben sehen. Die freut sich auf Sterben, unbegreiflich. Und nun kommt das, was mich am tiefsten dann beeindruckt hat. Am anderen Morgen, ich war sehr spät noch da und bin dann nochmal nach Hause gefahren, kamen meine beiden Schwestern zu mir. Ich war in der Wohnung meiner Mutter war im Krankenhaus und brachte mir die Botschaft, heute Nacht ist sie heimgegangen. Gut, wir haben es erwartet und waren doch erschüttert. Meine Schwester saß an dem Platz, wo immer meine Mutter saß und für uns betete, die Jüngere. Und die andere an der anderen Seite und ich ihr gegenüber. Und dann fing meine jüngere Schwester an zu weinen. Da habe ich gesagt, weißt du noch das Wort, das da die Mutter dir gegeben hat? Ja. Willst du das jetzt ergreifen? Ich weiß nicht mehr genau, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Willst du das jetzt machen? Bevor wir die tote Mutter besuchen, möchtest du Leben aus Gott haben? Ja. Dann lass uns niederknien. Und an dem Todestag meiner Mutter übergab meine jüngere Schwester ihr Leben an Jesus. Mutter hat's lebend nicht mehr erlebt. Ihr Tod war die Frucht für ihr Leben. Die Gebete einer Mutter gehen nicht verloren. Das hat mich tief beeindruckt. Glauben, der Leben gestaltet. Und dann sind wir hingefahren, haben die tote Mutter gesehen und ich wusste, da ist sie nicht. Sie ist beim Herrn. Das können Sie sich ja vorstellen, wie das einen Menschen prägt, wenn man sowas erlebt. Glauben zum Anfassen, wie Sie merken, das ist nicht Theorie. Da spürt man etwas von der Kraft des Glaubens an Jesus. So, das war meine Familiengeschichte. Wann muss ich aufhören? In 10 Minuten. Gut. Ich sag ja, ich habe meine größte Not gehabt, was lasse ich weg? Ich will Ihnen etwas sagen von meiner Berufung und Zubereitung zum Dienst. Wie hat mich denn nun Gott in den Dienst gerufen? Jetzt schalten wir wieder etwas zurück. Ich habe zunächst nur aus meiner Familie erzählt. Das war sehr merkwürdig. Er benutzte dazu ein 4-jähriges Mädchen. So macht Gott das. Ich habe dort irgendwo gearbeitet und habe meine Lieder gesungen und gepfiffen und die Mutter dieses Mädchens hat das gehört und gemerkt, ich bin Christ. Und dann habe ich mir die Kleine mal für einen Sonntag ausgeliehen und als ich sie wieder zurückbrachte, wir haben schön Kaffee und Kuchen gegessen und Kaffee getrunken, als ich sie wieder zurückbrachte, gab es eine Berufung zwischen Tür und Angel. Das Gespräch war nur zwischen der geöffneten Tür. Ich brachte das kleine Mädchen wieder zurück, war immer so narrisch auf Kinder, habe mir immer ganz viele Kinder gewünscht. Und dann sagte diese Frau nur, wenn ich sie so ansehe, dann passten sie eigentlich nach Tabor. Ich wusste gar nicht, was die wollte. Ich kannte Tabor gar nicht. Ich wusste gar nicht, was das ist. Was ist Tabor? Irgendwo so ein Name in der Bibel, das wusste ich schon, aber was ist Tabor? Und dann hat sie mir erzählt, Prediger, Ausbildungsstätte, und da passten sie hin. Wissen Sie, wenn Menschen manchmal so sagen, du, das wäre das doch was für dich und so, dann spricht das an oder spricht nicht an. Aber hier, das war, als würde ein Tiger aus dem Gebüsch springen, der nimmt mich und rüttelt mich und schüttelt mich kräftig durch. Nun ja, habe ich gesagt, interessiert mich mal. Ja, hier haben Sie eine Adresse, da können Sie sich anmelden, da ist eine Freizeit für junge Männer. Erstmal zur Jungmännerfreizeit anmelden. Nun ja, das kann man ja machen und das war im Hessenland, ich bin noch nie so weit da weggefahren damals. Also bin ich nach Hause gegangen wie betrunken. Ich habe gedacht, die Bäume tanzen. Und es kochte in mir, es wühlte in mir, es arbeitete. Zum Teil eine riesige Freude, das sollte ich machen. Und dann wieder die riesige Angst, unmöglich. Du bist nicht gut genug, nicht heilig genug, du bist viel zu dumm, das packst du gar nicht. Und so ging der Kampf hin und her und er hielt auch noch an, als ich dort in der Freizeit war. Und ich konnte nachts nicht schlafen. Und eines Nachts, Da habe ich gesagt, lieber Gott, wenn du mich dann doch hierher haben willst, bei allem Zweifel, dann sag ich ja. Und dann kam Frieden in mein Herz. Und dann bin ich zu dem damaligen Direktor Seitz gegangen und habe ihm das erzählt, so wie es war. Und dann hat er gesagt, Herr Hopp, das ist eine Berufung. Da habe ich gedacht, wenn das eine Berufung ist, dann komme ich. Kann ich dann kommen? Ja, Sie können kommen. Dann gab er mir noch Aufnahmebedingungen. Jetzt lachen Sie bitte nicht, die habe ich gar nicht gelesen. Denn wenn der sagt, ich kann kommen, dann war das doch ein Wort. Wenn der Direktor sagt, ich kann kommen, dann kann ich doch kommen. Und also habe ich mich vorbereitet und habe gesagt, gut, ich komme. Und bevor ich fuhr, kurz davor, schrieb er mir noch eine Karte, was wohl mit mir sei, so als Erinnerung, weil ich nichts habe von mir hören lassen. Ich denke, hat der eine Ahnung, ich will doch kommen, sind doch nur noch 8 Tage hin. Und dann schrieb ich ihm schnell eine Karte, dass ich kommen werde. Die Karte habe ich vergessen zu adressieren, aber mein Absender war drauf. So kam sie doch einen Tag, kam sie am nächsten Tag wieder zurück. Ich schnell den Absender rauf und ab ging die Post, so dass die Karte wenigstens höchstens 2 Tage vor mir da sein konnte. Der hatte keine Gelegenheit zu schreiben, bleiben Sie weg. Ich wusste das aber nicht besser. Ich weiß auch nicht, ob die mich genommen hätten, wenn die wirklich gewusst hätten, wer ich bin und wie ich war. Und es gab also kein Ausweichen. Ich kam und sie holten mich auch ab und dann hieß es, ja, hier, Aufnahmebedingungen, Sie müssen jetzt Lebenslauf schreiben und das Ganze. Ich habe gedacht, der Direktor Seitz hat doch gesagt, ich kann kommen. Meine Güte, war ich naiv. Also dann habe ich das alles im Nachhinein geschrieben. Und vielleicht war das der Weg Gottes mit mir, denn die Leute sagten alle, der bleibt nicht, als ich dorthin kam. Ich hatte noch so meine Allüren, lange Haare. Der eine sagte, das ist ein Tango-Jüngling. Der andere Bruder sagte, ein Hamburger Louis. Ich komme oben aus Norddeutschland. Und selbst die Köchin, die einen guten Blick hatte, die sagte, der bleibt nicht. Der passt hier nicht rein. Wenn die gewusst hätte, wie mein Herz sich danach sehnte, mit allen Fasern Jesus zu dienen. Jetzt war ich mal da und ich fand das wie Himmel auf Erden. Ich habe gedacht, hier schmeißt mich keiner raus. Wenn die mich vorne rausschmeißen, komme ich hinten wieder rein. Das ist mein Platz, hier gehöre ich her. War ich felsenfest davon überzeugt. Und ich wollte alles tun, um nur das Ziel zu erreichen. Ich war also total ergriffen. Aber das konnten die ja nicht sehen. Mein Äußeres hat das nicht gezeigt. Eines Tages hieß es, Herr Hopp, Sie möchten mal zum Friseur. Wir hatten einen Bruder, der hat das so gemacht. Und ich habe gedacht, nur, du warst doch gerade erst, bevor ich nach Tabor ging. Aber naja, wenn es sein muss, geh mal gucken, vielleicht will der auch nur was. Ja, und dann setzte der mich da auf seinen Stuhl. Spiegel hatte der natürlich nicht, das war so ein, ja. Und dann hat er da an meinem Kopf herumgefummelt und gemacht und ich habe das alles gar nicht so tragisch empfunden. Und naja, dann bin ich runter die Treppe und der erste Spiegel, ich gucke und denke, wie hast du dir verändert, Invalider? Und dann habe ich es aber wieder vergessen gehabt. Das war alles gar nicht so wichtig. Ich wollte dem Herrn dienen. Und habe dann gearbeitet und abends ging ich in den Speisesaal und die Brüder, oh, oh. Und ich denke immer, was ist denn da, was ist denn da? Einmal merkte ich, die meinen mich. Ich sah also wieder manierlich aus, so wie es damals eben üblich war. In Tabor hatte ich meine Pädagogen, Vorbilder, ein Lehrer, Pfarrer Dr. von Eigen, als der den Römerbrief las und mit uns durchsprach, da lernte ich theologisches Denken. Au, gingen mir da Welten auf. Ich habe ja nicht gewusst, dass die Bibel so tief und so reich war. Das war ein, ich kann Ihnen das gar nicht sagen, das war wie ein trockener Schwamm in mir. Und ich habe aufgenommen und aufgenommen und mit einem Bruder gelernt und geredet. Und wir haben, man sein musste auch gestritten, da brachten wir unsere Streitfragen in den Unterricht. Und dann poolte der das alles so schön auseinander und da waren alle Probleme wieder weg, alle theologischen. Und ich lernte theologisch denken. Wunderbar. Und dann hatte ich auch noch einen anderen Lehrer, ich hatte ja keinen Vater mehr, mit 9 Jahren verloren, mit seiner heiteren Gelassenheit des Glaubens, das hat mich so fasziniert, dass ich oft bei ihnen in der Familie war und ich wusste manchmal gar nicht warum. Hinterher habe ich gemerkt, ich brauchte eine Identifikation mit einem Vater. Und das war so eine Vaterfigur, Vorbild. Ich konnte sehen, wie er mit seinen Kindern umging. Ich habe also da ganz viel in dieser Familie gelernt. Aber dann setzte Gott auch den Schmerz ein als Pädagoge. Der Schmerz, mich selbst zu erkennen. An ganz verschiedenen Stellen. Darf ich Ihnen noch ein Beispiel erzählen? Ich kann dann irgendwo zumachen. Also ich kann auch einfach aufhören. Irgendwo. Ich will Ihnen das erzählen. Schmerz, den Gott bereitet über die Selbsterkenntnis. Am meisten wehrt sich der Mensch über Selbsterkenntnis. Wer bin ich? Wie bin ich? In mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes, das glaubt man ja erstmal nicht. Da muss man ja erstmal überführt werden. Und das war so. Ein Bruder in der Klasse, das kristallisierte sich so heraus, wir waren so ein bisschen immer um Nasenlänge vorn und dann ging es darum, wer ist der Bessere? Und auf einmal kam sowas wie Rivalitätsdenken auf. Und diese Rivalitätsgedanken, die schlugen sich nieder in Abneigung. Und zwar auf beiden Seiten, er mir und ich ihm gegenüber. Und ich empfand das komisch. Ich empfand das auch gemein und ich wusste, das war nicht richtig. Und das hier in diesem frommen Haus, das darf's doch nicht geben. Ich kämpfte wie ein Stier, aber ich konnte ihn nicht leiden und er mich nicht. Wenn er hustete, war es falsch. Wenn er redete, war es falsch. Wenn er schwieg, war es falsch. Der konnte machen, was er wollte. Es war alles falsch. Kennen Sie sowas? Und ich ihm gegenüber genauso. Es war merkwürdig. Ich wagte das keinem zu sagen. Ich und sowas? Das darf keiner wissen. Wenn das die Leitung wüsste, die schickt mich wieder weg. Der Bruder lag mir so schwer im Magen, dass ich keinen Appetit mehr hatte. Ich nahm ab. Die Hausmutter kam und brachte mir ein appetitanregendes Mittel, damit ich wieder zunehmen sollte. Und ich habe so gedacht, wenn du wüsstest, wer mir im Magen liegt. Aber ich wollte doch nichts sagen. Ich schämte mich so sehr über diese meine Gefühle, Rivalitätsgedanken. Und du willst Prediger werden und kannst diesen anderen Bruder, der Christ ist, nicht leiden. Sowas darf es doch nicht geben. Jetzt verstehen Sie, warum ich heute Morgen so gut über Konflikte reden konnte. Ich habe mein eigenes Herz da kennengelernt. Und ich habe geseufzt und gestöhnt und es war schlimm. Der Schmerz, mich kennenzulernen, dass ich nicht mit meinem Neid fertig werde. Und dann half mir Gott. Er half mir so. Ich ging in die Andacht. Die Stühle waren genau abgezählt. Der Saal war so, dass wir gerade reinpassten. Und ich kam etwas zu spät. Und da war nur noch ein Platz frei. Raten Sie mal wo. Da hätte ich mich nie freiwillig hingesetzt. Neben diesem Bruder. Und ich hatte auch noch mein Gesangbuch vergessen. Also an dem Morgen war ich irgendwo nicht ganz bei Troste. Und sie sangen schon. Und ich stieß ihn an, er möchte mich raussingen lassen aus seinem Buch. Und der tat gar nichts. Weil ich dachte, siehst du, so ein Kerl ist das. Und ich boxte ihn noch mal in die Rippen. Er möge doch sein Gesangbuch rüberschieben, dass ich auch mitsingen kann. Und erst ganz zögerlich tat er es. Und dann merkte ich, dass er sich dort einen Vers dick rot unterstrichen hatte. Und statt mitzusingen, wollte ich, neugierig wie ich bin, erst einmal diesen Vers lesen. Und ich las: Lass mich mit Freuden, ohn alles Neiden, sehen den Segen, den du wirst legen in meines Bruders und nächsten Haus. Geiziges Brennen, unchristliches Rennen nach Gut mit Sünde, das tilge geschwinde und wirf und aus von meinem Herzen und wirf es hinaus. Ich weiß nicht mehr, was da geandachtet wurde. Kein Text, kein Nichts, kein gar nichts. Ich weiß noch nicht mal mehr, wer die Andacht hielt. Ich hatte meine Andacht. Du auch? Da merkte ich, wie er auch litt. Zum ersten Mal kriegte ich sowas wie Erbarmen. Die Andacht war kaum zu Ende, da habe ich gesagt, du, wir müssen mal reden miteinander. Ja, ich denke auch. Und dann haben wir zum ersten Mal geredet und uns miteinander diesen Neid und diese Dinge zugestanden, eingestanden. Wir haben um Entschuldigung gebeten. Und dann fingen wir an zu sagen, jetzt, wie machen wir es? Vertrauensbildende Maßnahmen. Wie finden wir den Weg wieder zusammen? Na, wir haben, glaube ich, noch 3-4 Mal gesprochen und das Ganze dauerte auch einige Monate, bis wir Freunde wurden. Echte Freunde. Nicht nur, dass man sich stehen lassen konnte, sondern wir wurden wirklich ein Herz und eine Seele. Und das über das Wort Gottes und das über Aussprachen und das ja durch viele Gespräche hindurch, da habe ich eine Grundschule besucht der Konfliktlösung, wie Gott das gemacht hat, dass man da nicht nur den anderen stehen lassen kann, wir sind bis heute echt befreundet. So hat mich Gottes Güte häufig und immer wieder zur Buße geführt. Zeitraffer, meine Familie, verheiratet mit meiner Frau Elisabeth, in Stuttgart kennengelernt. Das wäre ein Krimi, wenn ich Ihnen das erzähle. Gott schenkte uns 4 Söhne. Der älteste, Traugott, ist dann auch in Tabor eingetreten, hat dann noch ein USA-Studien gemacht und dann Dozent in unserem Seminar. Zurzeit macht er gerade Gemeindearbeit und wird dann wieder zurückkommen. Mein zweiter, Friedemann, der ist auch Prediger geworden und steht in Darmstadt im Dienst. Dann mein dritter, Martin, verheiratet mit einem meiner Mitarbeitertochter. Also wir sind da so in Tabor verschwägert. Und dann habe ich noch einen 15-Jährigen, so Nachkömmling, zu Hause. Ja, der zeigt dann wieder, dass der Papa mal wieder hinterm Mond ist, mit 15 Jahren. Habe ich gesagt, Junge, sei getrost, ich war schon 3-mal hinterm Mond und bin wieder vorgekommen. Und stell dir vor, deine Brüder meinten, der Vater hat inzwischen was zugelernt. Die kommen manchmal zu mir und suchen Rat. Das wird bei dir vielleicht auch noch zutreffen. Gott schenkte uns eine wirklich schöne Familie. Wir haben ganz tollen Kontakt. Ich konnte bei meinen Söhnen selbst da Seelsorger sein. Wir haben sehr schöne Gespräche. Also es ist eine Oase. Davon will ich jetzt nichts erzählen. Ich schließe. Kann ich noch? Ein Beispiel noch, wie Gott mich gerufen hat in die jetzige Position. Ich überspringe dabei vieles, aber das, denke ich, ist nochmal, wie Gott mich verfügbar machte. Ich war noch sehr jung, etwa 30 Jahre. Mein Vorgänger war gerade gewählt und wir sprachen über seine Wahl. Ein anderer Bruder besuchte mich, ich weiß gar nicht, wer das war. Und ich weiß nur, wie ich pausbäckig sagte, also, das würde ich nie machen. Das wäre ein Grund zum Austreten, wenn ich diesen Posten nehmen sollte. Also das meinte ich mit ganzer Überzeugung, denn ich wusste, was das für eine Last ist und so. Und dann wurde ich innerlich sofort gestraft. Ich konnte gar nicht warten, bis der Bruder wegging. Dann habe ich, als er wegging, bin ich niedergekniet und habe gesagt, lieber Gott, verzeih, dass ich mich so entziehe. Nein, du darfst über mich verfügen. Wenn es dann sein müsste, würde ich dazu auch ja sagen. Ich darf doch nicht einfach sagen, ich werde das nie tun, dann trete ich aus, dann mache ich nicht mehr mit. So kann ich doch nicht mit meinem Herrn umspringen, das wusste ich. und ich tat innerlich Buße, habe mein Isaak opfern wollen und in der Gewissheit, irgendwann wird sich Gott schon ein Schaf ersuchen. Es wird mich doch nicht treffen. Und es hat dann 16 Jahre gedauert. Ich habe das ganze Jahr vergessen. Es war ja keine Not, es stand ja gar nicht an, das war ja gar kein Thema. 16 Jahre Ruhe. Inzwischen war ich im Brüderrat und da hieß es Taborhausvater. Wer wird's werden? Wer wird der nächste Direktor? Und ich habe immer Feste mitgesucht. Wer es wohl werden könnte. Und innerlich wusste ich, wohin der Weg ging. Und ich brauche hier nicht viel zu erzählen. Es war dann doch noch mal ein Opferweg. Ich war inzwischen Jugendevangelist geworden. Und dann so aus der Jugendevangelisation raus in die Enge eines Hauses. Das war nicht einfach. Da konnte ich nicht fröhlich Ja sagen, aber ich habe Ja gesagt, dir zur Verfügung, mein Gott und mein Herr, dir zur Verfügung, je länger, je mehr. Und der Weg hat sich gelohnt, auch in Tabor. Ich würde ihn heute wieder so gehen, wenn er auch nicht leicht war. Aber Gott hat es immer wieder geschafft, mich für sich verfügbar zu machen, um durch Glauben mein Leben zu gestalten. Beten wir noch. Herr Jesus, ich danke dir, du bist ein treuer Herr. Und ich kann das gar nicht richtig erzählen, wie gut du bist. Ich lobe deinen Namen und preise dich über deine Güte, über den Schmerz, den du mir manchmal zugefügt hast, und über die Vorbilder, über deine Pädagogen, die mich wunderbar erzogen haben. Und ich bitte dich, lass das, was ich jetzt von dir hier sagte, auch Frucht bringen für andere. Amen.